Deutschlandfunk. Der Tag.
Wenn an einer Sache gerade kein Mangel herrscht, dann sind das ja wohl Krisen. Die größte aber, die existenziellste, das ist die Klimakrise. So sieht das der Chef der Vereinten Nationen und setzt sogar noch einen drauf.
Climate change is the crisis of our lifetime.
Der Klimawandel ist die Krise unseres Lebens. Wenn wir sie nicht lösen, gehen wir unter.
Wäre also gut, wenn wir mal alle zusammen den Fuß vom Gas nehmen könnten, um den Weltuntergang dann doch noch zu verhindern. Darum geht's in diesen beiden Wochen bei der Weltklimakonferenz in Ägypten. Die Erwartungen sind sehr gering, aber immerhin muss man sagen, findet sie statt. Vielleicht ist das schon ein erster Erfolg, trotz dieser krassen Krisenkonkurrenz, gleich unser Thema. Und auch in den USA geht's um viel bis alles. Dort sind mal wieder Schicksalswahlen in einem Land, das gespalten ist und gewaltbereit. Der Tag am 7. November 2022 mit Sarah Zerback. Hi. Nicht mehr als 1,5 Grad Erderwärmung. Theoretisch ist das noch möglich. Das war es dann aber auch schon fast mit den guten Nachrichten in dem Zusammenhang. Schon jetzt zwingt die Klimakrise immer mehr Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Sie kostet schon jetzt Menschenleben und viel, viel Geld. Das ist deshalb auch das Top-Thema der Konferenz, der COP27. Eine eigene Kasse für die Länder, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind, um die Schäden und Verluste auszugleichen. Mit dabei in Ägypten ist David Rüfisch von der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation Germanwatch. Er leitet dort das Team Internationale Klimapolitik. Und wir erreichen ihn vor dem Veranstaltungsort am ungestörtesten Plätzchen, das er auf dieser riesigen Konferenz finden konnte. Ein bisschen laut ist es trotzdem. Hallo, Herr Rüfisch, grüß Sie.
Hallo, schöne Grüße aus Sharm el-Sheikh.
Ja, danke. Vielleicht erstmal gefragt, wie sind Sie denn so angekommen? Wie nehmen Sie den ersten Konferenztag so wahr? Was ist hängen geblieben?
Ja, also der erste Konferenztag war stimmungstechnisch gut. Vor allem, weil viele erwartet hatten, dass es Streitigkeiten um die Agenda geben würde. Und das konnte aber gelöst werden, insbesondere bei dem Thema Schäden und Verluste, was ja seit einer Dekade letztlich ein großes Thema ist.
Ja, das ist krass. Sie arbeiten ja als Germanwatch schon wirklich auch lange daran, dass dieses Loss and Damage, wie das ja heißt, Schäden und Verluste, die durch den Klimawandel entstehen, dass die in den Fokus rücken. Und jetzt ist es eines der Top-Themen. Was erwarten Sie denn in diesen zwei Wochen? Was soll dabei rauskommen?
Wir erwarten für die zwei Wochen vor allem erstmal jetzt das Festlegen auf Meilensteine für den weiteren Verhandlungsprozess. Das wirkt erstmal vielleicht wie ein kleiner Schritt, aber aufgrund dessen, dass es da eine jahrzehntelange Blockade gab, ist das für mich schon ein signifikanter Schritt.
Das ist ja tatsächlich fatalerweise so, dass die, die unter dem Klimawandel am meisten leiden, meist am wenigsten dazu beigetragen haben. Könnte es denn tatsächlich so sein, dass auch, ja, es ist ja fast schon eine moralische Komponente, da jetzt auch eine Rolle spielt, also wenn schon nicht nur eine juristische, dass man sagt, okay, diejenigen, die am meisten Emissionen in die Welt pusten, die müssen dann eben auch für die Schäden und Verluste am meisten haften. Sehen Sie das in greifbare Nähe?
Sicherlich, genau das, was Sie sagen, ist der Fall, also dass es da eine Unterstützung gibt für diese Länder. Die Haftungsfrage wurde explizit ausgeschlossen für die Verhandlungen jetzt. Das war immer der Knackpunkt, warum insbesondere die USA sich dagegen gewehrt haben, über Finanzierung für den Umgang mit Schäden und Verlusten zu sprechen. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt am Horizont, dass wir dafür erstmals Unterstützung sehen.
Das klingt erstmal nur so vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Wird es denn dann auch Sanktionen geben, wenn diese Ausgleichszahlungen nicht geleistet werden? Weil auch damit gibt es ja schon schlechte Erfahrungen, dass eben Dinge versprochen werden, die dann doch nicht passieren. Ne?
Genau, also Sanktionen gibt es nicht. Im Grunde wird im Rahmen der Klimaverhandlungen wird sanktioniert über Reputation und über Vertrauensverlust. Und diese Aspekte der Reputation der Industrieländer oder der großen Emittenten, denn es ist auch eine Frage, ob beispielsweise China nicht für den Umgang mit Schäden und Verlusten aufkommen muss und dass das übernommen wird.
Wo Sie China ansprechen, jetzt wissen wir alle, dass es da seit knapp oder gut zwei Wochen eine neue Führung gibt, die irgendwo auch die alte ist, aber auch mit mehr Macht ausgestattet und wo viele schon Bedenken in alle möglichen Richtungen haben. Also wie optimistisch sind Sie denn da, dass unter der neuen Führung Xi genug passiert?
Also tatsächlich beobachten wir, dass China ein sehr schwieriger Akteur aktuell in den Klimaverhandlungen ist. Das hängt ganz stark damit zusammen, dass China vermeiden möchte, zusätzliche Verpflichtungen einzugehen. Das ist nicht nur bei der Finanzierungsfrage so, die wir gerade besprochen haben, sondern auch beim Klimaschutz so. Und da sieht man eine ganz klare Abwehrhaltung. Hinzu kommt, dass China in der Vergangenheit mit den USA, insbesondere im letzten Jahr, eng zusammengearbeitet hat für ein erfolgreiches Abkommen in Glasgow. Und dieses Jahr überschatten die Spannungen zu Taiwan und Handel diese Kooperation zwischen USA und China. Und das ist sehr herausfordernd.
Und das dürfte auch nur eine von sehr vielen Herausforderungen sein. Ist klar, wenn eigentlich die ganze Welt zusammenkommt für 2 Wochen, dann ist das absehbar. Zweite große Baustelle ist ja auch Russland. Was erwarten Sie denn da? Wird es da Kooperationen geben oder ein Veto? Macht man sich da sozusagen noch mehr unbeliebt als jetzt schon? Was erwarten Sie?
Wir erwarten, dass Russland kooperiert, weil Russland kein Interesse hat, sich in diesem internationalen Forum, wie es die Klimaverhandlungen sind, weiter zu isolieren. Natürlich sorgt aber der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dafür, dass es gewisse Diskussionen hier bei den Verhandlungen gibt. Und zwar beziehen die sich vor allem um das Thema Energie, Energiesicherheit und Ernährungssicherheit.
Auch nochmal ein Stichwort Getreidedeal. Wird das einer der Hebel sein?
Ja, es geht insbesondere darum, dass die Länder, die ärmsten und verletzlichsten, schon sehr unter dem fehlenden Getreide leiden, also die Ernährungssicherheit gefährdet ist. Und dass es da darum geht, wie können wir Lösungen finden, die einerseits klimawandelbedingten Verluste in der Landwirtschaft, die es ja auch gibt, durch Trockenheit oftmals und auch Überschwemmung, und aber auch die Auswirkungen, wie die jetzt gerade durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine kommen, wie diese Ernährungssicherheit zukünftig gestärkt werden kann.
Hat nichts mit Ernährungssicherheit, aber mit Energiesicherheit zu tun und ist auch eine Folge des russischen Angriffskriegs. Wenn wir mal nach Deutschland schauen, da steigt der Anteil der Kohleverstromung aktuell ja wieder. Und das wird ja sicherlich eines der Themen sein, für das sich auch der deutsche Bundeskanzler dann heute wird erklären müssen. Um 17 Uhr deutscher Zeit spricht er. Also wenn wir hier den Podcast in die Welt schicken, was sind da Ihre Erwartungen an die Rede von Olaf Scholz?
Unsere Erwartung an die Rede ist, dass er ein Zeichen setzt, dass die deutsche Energiewende sich weiter beschleunigt. Und dass dieser Zusatz an Kohleverstromung und die Suche nach Gas international letztlich nur kurzfristiger Natur ist, aber tatsächlich die Energiewende sich beschleunigt. Und das ist nicht nur auf die Rede von Scholz bezogen. Wir haben gerade über Ernährungssicherheit gesprochen, wir reden über Energiesicherheit. Wir haben ganz viele Krisen, die hier ganz eng miteinander zusammenhängen. Und die Antworten auf die Klimakrise sind auch die richtigen Antworten auf die Fragen der Energiesicherheit, der Ernährungssicherheit.
Wie ist denn Ihre Wahrnehmung? Wie wird da im Moment auf Deutschland geschaut? Also wir schießen mehr Kohlestrom in unser System, fordern ja aber gleichzeitig von anderen Ländern, von Schwellen- und Entwicklungsländern, dass sie das reduzieren. Was für einen Ruf hat Deutschland da gerade in Sachen Klimaschutz?
Tatsächlich ist aktuell die Glaubwürdigkeit Deutschlands gefährdet. Wir haben gerade gesprochen über die Kommunikation, die nicht wirklich ankommt, dass die Energiewende sich beschleunigt. Aber noch dramatischer ist ein zweiter Punkt, nämlich dass die Welt wahrnimmt, dass insbesondere Bundeskanzler Scholz nach Afrika reist, um beispielsweise von Senegal neues Gas zu bekommen und dafür auch bereit ist, in neue Gasfelder zu investieren und diese zu finanzieren. Und das sendet natürlich ein Signal, was so gedeutet wird, dass Deutschland die Energiewende auch in gewisser Weise aufgegeben hat. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass stattdessen ein Signal der Unterstützung für mehr erneuerbare Energien im globalen Süden von Deutschland ausgeht.
Ein Signal könnte ja auch sein, also nicht nur Kommunikation, wirklich zu sagen, was wir hier tun und vorhaben und vielleicht auch noch aufstocken. Aber wir kommen doch nochmal zurück zur Finanzfrage. Deutschland sagt ja aktuell, es wird da keine weitere Aufstockung der Mittel geben, weil die Klimafinanzierung bereits jetzt auf dem höchsten Niveau ist. Lässt sich daran festhalten, wenn man gleichzeitig auch eine Vorreiterrolle irgendwo anstreben will?
Also wir müssen festhalten, dass die Industrieländer versprochen hatten, in 2020 100 Milliarden US-Dollar bereitzustellen. Das haben sie in 2020 nicht geschafft. Das sind nur 83 Milliarden US-Dollar geworden. Und die Industrieländer gehen nicht davon aus, vor 2023 die zu erreichen. Tatsächlich sind diese 100 Milliarden letztlich aber nicht, wenn wir darauf gucken, was die Ärmsten und Verletzlichsten im globalen Süden tatsächlich brauchen für schnelleren Klimaschutz, für Anpassung, aber auch für den Umgang mit Schäden und Verlusten. Deshalb ist es falsch zu sagen, dass Deutschland schon genug macht. Deutschland macht relativ viel in Sachen Klimafinanzierung, aber es ist bei weitem nicht genug. Und besonders problematisch ist, dass in unserem Haushalt noch überhaupt nicht die Grundlage dafür geschaffen ist, dass die deutsche Klimafinanzierung weiter ansteigt, nämlich auf die versprochenen 6 Milliarden Euro in 2025.
Mit dem Geld, was da eigentlich schon seit 2020 versprochen wurde, soll ja, wie Sie gerade schon angerissen haben, sollen ja Projekte eben zum Klimaschutz und natürlich auch um die Schäden gegenzufinanzieren. Das alles soll damit finanziert werden. Damit wir vielleicht jetzt nicht alle mit Depressionen aus unserem Gespräch hier gehen, verraten Sie mir doch vielleicht mal Ihr liebstes Positivbeispiel, was denn mit diesem Geld schon gemacht wurde, was wirklich auch einen Effekt hat auf den Klimawandel.
Ja, wir sehen einfach, dass wir die Energiewende auch im globalen Süden deutlich beschleunigen können mit diesen Geldern. Wir haben das in Marokko gesehen, wo Deutschland einen wichtigen Beitrag geleistet hat zu Solarkraftwerken. Wir haben Länder wie Uruguay oder Costa Rica, die in sehr wenig Zeit es geschafft haben, ihre erneuerbaren Energien deutlich auszubauen. Und da hat immer auch geholfen, die Unterstützung mit Klimafinanzierung, um entweder Technologie zu fördern oder die rahmenpolitischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu fördern. Und das ist möglich und das braucht in einigen Ländern größere Unterstützung, in anderen weniger, aber es lohnt sich. Und vor allem bei erneuerbaren Energien schon ökonomisch, nachhaltig und auch energiesicherheitstechnisch Sinn ergeben.
David Riefisch von German Watch war das. Vielen Dank ans andere Ende der Welt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank.
There is no question that our democracy is on the ballot. We see that, you know that. There's no question that our planet is on the ballot. That is so clear. They call it a hoax, but it is scientifically, significantly a challenge to us all. And our values are on the ballot.
Es steht also eine Menge auf dem Spiel. Hier haben wir Nancy Pelosi gehört, die Fraktionschefin der Demokraten, in einer Videobotschaft kurz vor den Midterms morgen, den wichtigen Zwischenwahlen in den USA, die nicht nur für den Präsidenten zur wichtigen Bewährungsprobe werden. Jasper Barenberg ist gerade vor Ort in Washington und jetzt also mal nicht als Host, sondern als Reporter hier im Podcast freue ich mich sehr. Hallo Jasper.
Hallo Sarah, grüß dich auch sehr.
Also du bist jetzt mittlerweile in der Hauptstadt angekommen, aber du warst auch unterwegs, ne? Erzähl doch mal, wo warst du überall?
Ja, ich will ja immer gern noch so ein bisschen schnuppern, wie die Atmosphäre ist. Das ist ja viel schöner, als sich das alles anzulesen und viel wichtiger. Und ich habe dieses Mal einen Abstecher in den mittleren Westen gemacht, nach Chicago in Illinois. Unter anderem, weil da Gasteltern von mir wohnen, bei denen ich vor 30 Jahren mal gelebt habe. Und da habe ich über arme Menschen recherchiert und Tafeln, zu denen jetzt viele Leute kommen, die echt unter den hohen Lebenskosten leiden, unter den hohen Benzinpreisen und noch unter den Folgen der Pandemie dazu. Und von da bin ich dann stundenlang gefahren, quer durch Indiana nach Ohio, wo es ziemlich um die Wurst geht. Bei diesen Wahlen morgen, gerade wenn es um den US-Senate geht, da sind zwei Kandidaten am Start, die sich da messen und wo es spitz auf Knopf steht. Und dann bin ich von da wiederum, dann ich glaube noch mal 8 Stunden oder so gefahren, bis ich in Washington angekommen bin. Also kleiner Ausschnitt des Landes und man merkt, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, sind halt unfassbar große Entfernungen, riesige Distanzen. Aber das ist eben auch gut, das gelegentlich nochmal in Erinnerung zu rufen, was für ein Riesenland das ist.
Ja, krass. Also die Dimensionen sind einfach so unterschiedlich. Und ja, auch im Wahlkampf. Ne? Auch Wahlkampf funktioniert ja in den USA dann nochmal ganz anders dimensioniert als in Deutschland. Wie hast du denn da so die Mobilisierung jetzt im Endspurt erlebt?
Also die ist natürlich da, wo die wichtigen Entscheidungen fallen. Da steigt die Fieberkurve im Grunde täglich. Da werfen alle alles rein, was noch geht. Also in Ohio zum Beispiel, wo ich war, wo es um wirklich was geht, da touren beide Parteien seit Tagen mit ihren Wahlkampfbussen durchs ganze Land, jeden Tag 2, 3 Auftritte. Gar nicht so viele Menschen kommen da zusammen, aber die versuchen halt eines zu erreichen, dass alle, die auch nur ansatzweise überlegen, Demokraten oder Republikaner zu wählen, dass die wirklich dann ihre Stimme abgeben, weil darauf wird es unter anderem ankommen, wie weit beide Parteien es schaffen, die eigenen Anhänger zu mobilisieren. Das gilt insbesondere für die Demokraten, aber sicherlich auch für die Republikaner. Und da wird immer eine große Show gemacht und das gehört dazu, das hast du gesagt, es geht eigentlich immer um das Schicksal der Vereinigten Staaten insgesamt, um die Zukunft des Landes. Und beide Seiten werfen sich ja im Grunde gegenseitig vor, dass die jeweils andere Seite das Land sozusagen da in den Abgrund führen würde.
Ja, drunter machen es die Amerikaner einfach auch nicht, ne? Aber jetzt gerade, ich meine, wir haben den O-Ton von Nancy Pelosi gerade gehört. Ihr Mann wurde ja angegriffen jetzt auch im Wahlkampf. Ein Angreifer im Haus der beiden. Wie groß ist denn ja auch nach diesen Vorzeichen die Angst vor weiterer Gewalt rund um die Wahlen?
Also dieser Angriff auf das Haus von Nancy Pelosi und ihren Mann mit dem Hammer, ein Mann mit dem Hammer, der mit dem Hammer auf den Mann von Nancy Pelosi eindrischt, das hat natürlich Schockwellen hier quer durchs ganze Land geschickt. Das ist eine Zäsur, glaube ich, weil es eben zeigt, wie viel Gewaltpotenzial in diesem Land schlummert, wie groß das Misstrauen ist, wie groß der Hass ist, wie groß der Einfluss von Verschwörungsideologien ist und dass es tatsächlich so weit kommen kann, dass Amtsträger körperlich angegriffen werden und mit dem Leben bedroht werden im Grunde. Und es hat auch, glaube ich, für viel Stirnrunzeln mindestens, wenn nicht für Empörung, gesorgt, dass von Seiten der Republikaner, sagen wir mal, das Mitgefühl sich in Grenzen gehalten hat. Also einige haben natürlich gepostet, dass sie entsetzt sind, aber manche haben auch gesagt, na ja, also wenn die Sicherheitsvorkehrungen da in dem Haus nicht so doll sind, dann muss man sich da nicht wundern und so. Also diese manche Einwürfe da von Seiten der Republikaner haben hier nochmal für zusätzliche Ernüchterung gesorgt, wie angespannt das Klima hier tatsächlich ist.
Total angespannt und ich habe auch Stimmen von dem einen oder anderen Experten, Expertinnen im Ohr, die sogar schon Sorgen bis hin zum Bürgerkrieg ja so als Szenario skizzieren. Wie hast du denn die Spaltung der Gesellschaft erlebt, jetzt auch auf deiner Reise und ja vor Ort?
Also das zerfällt in zwei Bilder im Grunde genommen, denn zum einen, wenn ich in Washington bin, kriege ich natürlich noch mal mehr mit, wie vergiftet die politische Debatte hier seit Jahren ist. Das war vor Trump schon so, das ist mit ihm noch mal enorm schlimmer geworden, möchte ich sagen. Und das ist sozusagen während der 2 Jahre von Joe Biden auch so geblieben. Wie gesagt, beide Seiten schenken sich da überhaupt nichts und beide Seiten malen die Zukunft in den düstersten Farben, wenn es so bei den Machtverhältnissen bleibt. Aber das ist eben auch ein gewisser Kontrast zu der Erfahrung, die man macht, wenn man hier im Land unterwegs ist, weil vieles läuft natürlich ganz normal weiter, möchte ich sagen. Und die Leute schütteln den Kopf über die Blockade in Washington und dass die beiden Parteien auch niemals einen Anlass finden, zusammenzuarbeiten, sondern immer so gegeneinander agieren und sich gegeneinander da an den Hals gehen und so. Aber es gibt natürlich auch viel Normalität. Also da, wo ich in Chicago war, Mittelklasse-Gegend, da geht's den Leuten relativ gut. Na klar, die finden die gestiegenen Preise auch furchtbar. Und dann fährst du nach Chicago rein in die Innenstadt und da merkst du eine Nachbarschaft, wo viele Migranten wohnen, wo viele Flüchtlinge jetzt aus Venezuela kommen und so. Da leiden die Leute unter den Preisen, da verlieren die Wohnungen, da verlieren die ihren Job und wissen einfach nicht, wie es weitergehen soll. Und dann sind eben Tafeln, wie auch in Deutschland ja für manche, sind halt Tafeln die letzte Rettungslinie für Menschen, die echt unter den Folgen dieser gestiegenen Preise leiden und die auch ernüchtert sind und wütend auf Joe Biden, weil sie sagen, das hat der uns alles eingeschenkt, das hat der angerichtet.
Das finde ich auch ganz interessant, weil tatsächlich da gibt es ja auch ein paar Wirtschaftsdaten, die im Moment gar nicht so schlecht sind, ne, für die USA, auch so was Jobs und so anbelangt. Aber trotzdem, also es ist tatsächlich so, dass traditionell der amtierende Präsident da die Midterms ja verliert und das gar nicht irgendwie so richtig einzahlt, wenn es dann auch an irgendeiner Stelle mal besser aussieht. Also tatsächlich sieht es danach aus, als würde er verlieren, oder wie ist gerade so die momentane Einschätzung?
Ja, so sieht es aus. Und man kann fast sagen, von Tag zu Tag sieht es schlechter aus. Mhm. Im Sommer gab es noch eine große Hoffnung, dass die paar Gesetze, die Joe Biden und die Demokraten durchgeboxt haben im Kongress, dass die Wirkung zeigen. Im Sommer gab es noch bei den Demokraten das Gefühl, dass die Entscheidung zum Abtreibungsrecht des obersten Gerichtshofs viele auch Unabhängige, viele Republikaner am Ende auch und Republikanerinnen sozusagen dazu bewegen könnte, die Demokraten zu wählen, weil das Recht auf Abtreibung schon ein Angriff auf fundamentale Rechte der Menschen hier war und viele das auch so erlebt haben. Und das alles ist aber längst wieder überlagert eben von der wirtschaftlichen Situation. Und da bleibt einfach die alte Erkenntnis, wenn es in der Wirtschaft schlecht läuft, kriegt der Präsident die Quittung dafür bei den Zwischenwahlen, zumal, weil da sind manche Erwartungen enttäuscht worden und dann kriegt der Präsident die Rechnung dafür ausgestellt. Und das dürfte in diesem Fall so sein. Die Frage ist noch, wie weit quasi die Gewinne der Republikaner reichen. Ziemlich klar ist, dass die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückbekommen werden. Da gehen die Kalkulationen so, dass sie bis zu 30 Mandate mehr haben könnten als die Demokraten im nächsten Repräsentantenhaus. Und im Senat steht es spitz auf Knopf. Aber die Chancen, sagen wir mal, für die Republikaner auch da die Mehrheit zu bekommen und den Demokraten abzuluxen, die sind in den letzten Tagen eigentlich eher gestiegen als gesunken.
Mhm. In dem Zusammenhang, wenn es so käme, also dann verschiebt sich ja so das Machtverhältnis. Was heißt das denn zum Beispiel auch in Bezug auf Veränderungen am Wahlrecht oder so? Also all das, wo jetzt schon einige mit Besorgnis ja auch drauf schauen.
Das ist natürlich eine laufende Debatte seit Jahren. Es gibt ja im Grunde ein sehr liberales Wahlrecht in den USA. Also du kannst hier sehr lange abstimmen am Wahltag. Du kannst Monate vorher deine Stimme abgeben per Briefwahl. Du kannst in mobilen Wahlboxen, Dropboxes wählen. Das ist eigentlich sehr liberal. Aber es gibt natürlich viele Stellschrauben, die man nutzen kann. Viele kleinere, größere Stellschrauben. Eines ist die Art und Weise, wie hier Wahlbezirke zugeschnitten werden. Und beide Parteien, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, versuchen das immer so, dass ihre eigene Mehrheit abgesichert wird in diesen Wahlbezirken. Die Republikaner haben das in den letzten Monaten und Jahren dort, wo sie konnten, auch sehr intensiv betrieben, mit dem Effekt, dass die Beobachter davon ausgehen, dass allein 3-4 von diesen Wahlkreisen dieses Mal aus diesem Grund an die Republikaner gehen. Und dann gibt es die Möglichkeit, und das nutzen die Republikaner auch in vielen Staaten, eben die Zahl der Wahllokale zu verringern, wie du da erscheinen musst, mit welcher Identifikation im Wahllokal, das zu verändern. Und das benachteiligt eben in der Regel und sehr oft immer die ärmere Bevölkerung, die schwarze Bevölkerung, die Zuwandererbevölkerung, also eher traditionelle Anhänger der Demokraten. Und da schenken sich auch beide Seiten nichts, aber die Republikaner, sage ich mal, haben alles dafür getan, dass es in ihre Richtung läuft, dort, wo sie können.
Mhm. Bei diesen Vorzeichen, wie groß ist denn dann noch das Vertrauen da rein, dass so eine Wahl auch rechtmäßig abläuft? Also wir haben ja alle noch 2020 gut im Kopf, wo nämlich die Trump-Anhänger das Wahlergebnis ja bis heute teilweise nicht anerkennen. Also was heißt das für das Vertrauen in das Ergebnis dieser Wahl, was auch immer da jetzt in wenigen Stunden rauskommt?
Also da werden jetzt schon Gerichtsverfahren vorbereitet, es werden schon Klagen eingereicht. Hm. Das Misstrauen ist überall groß. Also in Umfragen zeigen, dass sehr viele Menschen, das ist eine Mehrheit im Grunde genommen, die Einschätzung teilt, dass es nicht alles ordentlich ablaufen wird mit diesen Wahlen. Und das ist ja gegen jede Erkenntnis der letzten 2 Jahre und gegen jede Erkenntnis aus den vergangenen Präsidentschaftswahlen, wo es ja x Prozesse gegeben hat, Gerichtsverfahren und Entscheidungen. Und unter dem Strich muss man sagen, es gibt keinen verbreiteten Wahlbetrug in diesem Land. Und trotzdem haben es die, sage ich mal, Ideologen, die Verschwörungsfanatiker geschafft, dieses Misstrauen zu säen Und das wird eine spannende Frage sein, wo überall dieses Wahlergebnis angefochten wird. Und ebenso spannend wird die Frage sein, wie viel Einfluss die Republikaner mit ihrer dann stärkeren Mehrheit im Kongress und in vielen Bundesstaaten haben werden, Einfluss zu nehmen auf diese Frage, wann ein Wahlergebnis legitim und legal ist und wann es sozusagen angefochten wird.
Ja, viele spannende Fragen, die du da aufwirfst. Ich wage jetzt mal eine Prognose, aber wir werden dich und auch unsere Korrespondentin Doris Simon jetzt wahrscheinlich nicht zum letzten Mal in den kommenden Tagen hier in diesem Podcast hören. Jasper, ich danke dir erstmal an diesem Punkt dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, wünsche euch einen guten Wahlkampf-Endspurt und eine ruhige Wahl, hoffentlich.
Dankeschön.
Der Tag am 7.11.2022 war das, diesmal mit Sarah Zerback. Ich sage danke und tschüss fürs Zuhören, fürs Mitdenken und lass noch schnell unsere E-Mail-Adresse hier, dertag@deutschlandfunk.de, für alles an Anmerkungen, Kritik, Lob, wie auch immer. Freuen wir uns drüber. Tschüss.